mich ein bisschen. Ich kann euch nicht richtig sehen. Ja, ich danke euch für euren Mut, was die Zeugnisse angeht, so offen und so ehrlich zu sein. Das ist genau das, was wir uns wünschen und wofür wir beten, dass auch in unseren Gottesdiensten, auch wenn wir klein sind, dass hier Dinge passieren, dass Menschen Jesus begegnen und ihn erfahren. Das ist das, was wir uns wünschen. Und das ist wichtiger, als wenn 100 Leute hier sitzen würden und nichts passiert. Und ich denke, wenn das passiert, dann dürfen wir auch erwarten, dass Gott noch größere Dinge tut und bewirkt. Vielen, vielen Dank dafür. Ein kurzer Satz. Ich habe am letzten Sonntag über den Geist gesprochen und dass er unserer Schwachheit aufhilft. Und das auch so an euch, die ihr leidet unter eurer Schwachheit auch. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Das steht wirklich im Neuen Testament, im Römerbrief. Und das ist gewaltig. Und ich denke, wenn es im Internet ist, ihr könnt es euch ja auch mal runterladen und anhören. Am Freitag bin ich bei einer Beerdigung gewesen. Kann man mich verstehen? Ja, das Ding ist so weit weg. Ja, irgendwie so. So ist besser irgendwie. Am Freitag bin ich bei einer Beerdigung gewesen. Ein Pastorenkollege ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Es war eine Hoffnungsfeier, diese Beerdigung. Und trotzdem hat es auch Fragen gegeben. Bei der Nachfeier und auch in einigen Gesprächen, die wir so untereinander geführt haben. Warum musste er so relativ jung gehen? Und er ist doch so treu gewesen und er ist doch so hingebungsvoll gewesen. Sein Leben wurde nachgezeichnet in Bildern, schöne Bilder. Sein Studium, seine Gemeindedienste, später ein Berufswechsel. Aber weiterhin der intensive Einsatz für Jesus, für seine Gemeinde, da hat er ehrenamtlich sich engagiert. Ich bin an ein Lied erinnert gewesen, das ich bei einem missionarischen Einsatz mit Ulrich Pazzani und ganz vielen jungen Leuten im Jahr 1984 in Schleswig-Holstein gelernt habe und das mir damals schon sehr gut gefallen hat. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Kennt ihr dieses Lied? Ja, wer kennt es? Ja. In der zweiten Strophe heißt es, auch mit Gott gerät man in Krisen. Probleme, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und wenn ich so nachdenke über uns, Andrea hat das schon angesprochen, die Situation unserer Gemeinde, auch über mich selbst, dann sehe ich das auch bei mir und bei uns. Wir sind Gottes Kinder und trotzdem geraten wir in Krisen. Der eine wird krank, so krank, dass er um sein Leben fürchtet. Der andere hat eine niederschmetternde Diagnose von den Ärzten bekommen, so wie mein Kollege. Der andere hat Angst vor der Zukunft. Sie ist dunkel und dem Blick verhüllt. Wir singen das ja auch in einem Lied, ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt. Vertrau ich still. Situationen, die uns ängstigen, Situationen, in denen viele Menschen, ja, verzweifeln. Kinder Gottes aber müssen nicht verzweifeln. Kinder Gottes dürfen auch in solchen schweren Lagen vertrauen, weil ihr Gott der ewige Fels ist. Bei ihm sind wir geborgen und sicher, auch wenn es noch so dicke kommt. Davon spricht der 125. Psalm, den wir miteinander lesen wollen. Psalm 125, ein Wallfahrtslied. Die auf den Herrn hoffen, werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Wie um Jerusalem Berge sind, so ist der Herr um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Denn der gottlosen Zepter wird nicht bleiben über dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hand nicht ausstrecken zur Ungerechtigkeit. Herr, tu wohl den Guten und denen, die frommen Herzens sind. Die aber abweichen auf ihre krummen Wege, wird der Herr dahin fahren lassen mit den Übeltätern. Friede sei über Israel. Der Psalm 125 ist ein Stufenlied. Das bedeutet, dass er von den Pilgern gesungen wurde, die jährlich zu den großen Festen nach Jerusalem gepilgert sind. Wenn diese Pilger jetzt in die Nähe von Jerusalem gekommen sind, wenn sie diesen Berg Zion gesehen haben, dann haben sie dieses Lied angestimmt. Da hat ja David gelebt, da hat ja die Bundeslade gestanden. Aber jetzt waren sie ihrem Ziel eine Stufe näher gekommen. Stufenlied, eine Stufe näher gekommen. Der Berg Gottes war in den Blick gekommen. Ein Grund zum Jubeln. Sie haben ihrem Gott vertraut und ihr Vertrauen ist nicht enttäuscht worden. Und genau darum geht es in diesem Psalm. Wer Gott vertraut, wird nicht enttäuscht. Da haben wir einige Punkte. Ich gehe das mal jetzt ganz kurz durch und dann kannst du den Text wieder auflegen. Also die Aussage des Vertrauens, das Bild des Vertrauens, die Verheißung für Vertrauende, die Bitte der Vertrauenden und das Ergebnis des Vertrauens, nämlich der Frieden. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Text und hangeln uns ein bisschen an diesen Punkten entlang. Ja, so ist das. Die, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, ja, der sogar ewig bleibt. Der Zionsberg, das ist ja mehr als ein einfacher Hügel oder Berg. Der Zionsberg ist ein Symbol für die Hilfe Gottes, dafür, dass Gott da ist, dass er sein Volk segnet, dass er sein Volk bewahrt. Er symbolisiert auch die Vorrechte, die Gottes Volk hat, weil Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Sie haben eine Beziehung zu ihm, eine Bundesbeziehung zu ihm. Wegen dieses unerschütterlichen Vertrauens zu Gott sind die Menschen, die ihm vertrauen, so stark wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewig bleibt. Das ist ja nicht schwer, sich das vorzustellen, dieses Bild. So ein Berg wankt nicht, jedenfalls in der Regel nicht. Das haben wir, die Kinder Gottes des neuen Bundes, an und in Jesus Christus. Ein Felsen, der nicht wankt. Wir können ja noch mehr hoffen und vertrauen als das Volk Gottes des Alten Testaments. Wir haben ja durch unseren Herrn Jesus Christus noch viel mehr bekommen. Unsere Schuld ist vergeben, weggetan. Ich habe ja immer wieder gesagt, das Wort hat sich geändert vom Alten zum Neuen Testament. Nicht nur zugedeckt, sondern weggenommen. Nicht zugedeckt im Alten Testament, sondern weggenommen im Neuen Testament. Wir haben ewiges Leben. Wir haben den Heiligen Geist dauerhaft erhalten. Und wir wissen ganz sicher, dass der Herr Jesus immer bei uns ist und dass wir einmal bei ihm sein werden. Deshalb dürfen wir ihm vertrauen, auch dann, wenn es ganz dicke kommt. Auch und gerade dann, wenn wir in schwierigen Situationen stecken, wenn wir Probleme haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir schwer krank sind, wenn wir diese niederschmetternde ärztliche Diagnose bekommen haben. Das habe ich bei meinen Kollegen wahrgenommen. Wir haben im Februar noch miteinander gesprochen und er war hoffnungsvoll und froh. Selbst als er dann dem Tod ins Auge gesehen hat, da hat er mit seiner Frau, das wurde bei der Nachfeier erzählt, die Trauerfeier geplant. Und ich kann euch sagen, das ist eine Trauerfeier gewesen, voller Leben und voller Hoffnung, mit wunderschönen Liedern. Wir haben zum Beispiel gesungen, das ist ja ganz ungewöhnlich, bei der Trauerfeier in der Kapelle, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm, so wie du bist, nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Und dann sind wir zur Nachfeier ins nahegelegene Gemeindehaus gegangen und da hat uns ein gelbes Meer erwartet. Gelbe Servietten, gelbe Rosen mit einem Hauch Rot darin. Ihr kennt das vielleicht, gelbe Rosen mit so einem Hauch Rot oben drin. Und seine Frau hat dann gesagt, das haben sie so besprochen, das hat er mit ihr geplant. Es waren die Rosen, die er ihr immer mitgebracht hat, geschenkt hat und die sie so liebt. Wir haben den Kuchen gegessen, den er so gerne mochte. Erdbeerkuchen, hat er gesagt, wollte er, dass es gibt, wenn er bei seiner Trauerfeier. Und so ein bisschen anderen Obstkuchen noch. So hat er sich das gewünscht und wir hatten den Eindruck, der ist noch ein bisschen bei uns dadurch auch. Wer kann denn so etwas? Einer, der vertraut. Auch mit dieser Diagnose, bei der es eigentlich gar keinen Grund zur Hoffnung gegeben hat. Und obwohl er seine Trauerfeier geplant hat, hat er noch 5 Tage vor seinem Heimgang den nächsten Gottesdienst mitgeplant. So ein besonderer Gottesdienst, den er dann nicht mehr erleben durfte, der heute stattfindet. Jesus Vertrauen, das wünsche ich mir und uns, dass wir das können. Im Angesicht des Todes, mitten im Kranksein, mitten in der wirtschaftlichen Not, mitten in den bangen Fragen nach der Zukunft. Unser Herr Jesus Christus ist da, jederzeit, immer. Er kümmert sich um mich ganz persönlich. Ich bin ihm so wichtig, dass er das tut. Und darüber hinaus hat er mir auch noch einen Platz in seinem Reich reserviert. Deshalb brauchen wir auch den Tod nicht zu fürchten. Weil wir wissen, was danach kommt. Und dass das, was danach kommt, noch viel schöner wird als alles, was wir je auf dieser Erde erlebt haben. Die Bibel spricht sogar davon, dass uns die größten und schönsten Verheißungen noch erwarten. Und davon spüren wir immer mal wieder etwas. Etwa bei so einer Trauerfeier, wie ich sie vorgestern erlebt habe und die mich auch stark beeindruckt hat. Da hat einer auch im Angesicht des Todes offenbar nicht gewankt. Nicht wanken, so steht es hier im Text, sondern bleiben. Nicht wanken, sondern bleiben. Weil Gottes Kinder das wissen, es geht weiter, viel schöner und größer und viel herrlicher. Und genau das trägt uns auch durch die Probleme unseres Lebens, die großen und die kleinen, dass wir den stärksten und größten und höchsten Herrn, dass wir ihm angehören. Dem Herrn, der man höre und staune, und dafür muss man auch in der Bibel lesen und mal nachgucken, der ein Millionenvolk 40 Jahre in der Wüste versorgt hat. Der Herr, der mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer und dazu noch Frauen und Kinder satt gemacht hat. Diesem Herrn dürfen wir vertrauen. Das Bild des Vertrauens ist dieser Berg, der Berg Zion. Er steht so fest, dass ein Wanken unmöglich ist. Aber dieses Bild enthält auch noch mehr Aspekte. Um Jerusalem her sind Berge. So ist der Herr rings um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Der Berg Zion ist nicht der höchste Berg in dieser Hügelkette rings um Jerusalem. Aber er ist von Hügeln umgeben, und zwar in allen Richtungen. Durch dieses Umgeben von Bergen ist der Zionsberg sicher geworden. Das ist so eine natürliche Verteidigungsstellung. Und so vergleicht der Psalmist den Herrn mit den Bergen rings um Jerusalem und das Volk mit dem Berg Zion. Diese Berge versprechen Schutz, Sicherheit und Standhaftigkeit. Genauso ist Gott um sein Volk herum, jetzt und in alle Ewigkeit. Dieses Wissen hilft uns auch in schweren Zeiten unseres Lebens. Ich habe schon erwähnt, was ich damit meine. Leid, Schmerzen, Einsamkeit, Angst, Trauer, schwere Nachrichten, Depressionen, alles, was uns so auf uns zukommen kann. Der Herr Jesus ist bei uns. Nicht nur dann, wenn es uns gut geht, sondern auch und gerade dann, wenn wir in diesen schwierigen Zeiten unseres Lebens sind. Wie haben wir es gesungen in einem Lied? An jedem Ort, an jedem Tag. Jesus ist da. An jedem Ort, an jedem Tag. Jesus ist da. Und dann gibt es noch die Verheißung, eine Verheißung für Vertrauende. Das ist im ersten Moment schwierig zu verstehen. Das Zepter der Gottlosen, damit ist die Fremdherrschaft, das Herrschen der Fremden gemeint, wird nicht auf dem Häuflein oder Erbe der Gerechten bleiben, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Da geht es also um die Feinde von Gottes Volk. Sie haben Streifzüge ins Land unternommen, sie haben es besetzt, also eingenommen. Aber Israel hat trotzdem auf seinen Herrn gehofft. Sie haben gewusst, dass er das nicht zulassen würde, dass die Feinde endgültig über dieses Volk siegen. Und auch bei einem Sieg der Gottlosen wäre das nur eine Probe gewesen für die, die Gott vertrauen, so eine Art Test. Aber Gott würde die Bösen nie ganz siegen lassen. Warum? Weil er sein Volk bewahrt und bewacht. Was bedeutet das eigentlich für uns? Es gibt keine Versuchung, keine Probe, kein Test, keine Anfechtung, die so groß ist, dass wir in ihr scheitern müssten. Gott wird vorher eingreifen. Er wird uns helfen und herausführen. Ganz deutlich wird das an einem Vers im Neuen Testament, der diese Wahrheit sehr gut illustriert. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Da sagt der Apostel Paulus, es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu. Er lässt euch nicht über euer Vermögen, über eure Kraft versuchen, sondern macht, dass die Versuchung ein solches Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Menschliche, alle unsere Versuchungen sind menschlicher Art. Sie sind nicht übernatürlicher Art, sodass wir ihnen nicht begegnen können. Menschliche Versuchung. Aber Gott ist treu. Er legt dir nicht 51% auf, wenn du nur 50 tragen kannst. Er legt dir auch nicht 50,1 auf. Maximal 50. Und er weiß, wie viel du tragen und ertragen kannst. Und er macht, dass die Versuchung ein solches Ende, einen solchen Ausgang nimmt, dass ihr es ertragen könnt, dass ihr nicht fallen müsst. Dieser Vers ist mir mal zu einer Illustration geworden, als ich im Zivildienst südlich von München, wo ich Zivildienst am Starnberger See gemacht habe, über den Alpenpass nach Innsbruck runtergefahren bin und bin oben in Seefeld gewesen. Da steht oben ein Schild, bitte ersten Gang einlegen. Naja, ich war jung, ich habe gedacht, die spinnen ersten Gang. Ne? Ich war am dritten mindestens darunter. Aber das war unglaublich steil und dann liefen die Bremsen heiß. Ne? Da musste man unheimlich aufpassen. Da gab es aber überall solche Ausweichmöglichkeiten. Ne? Von der Straße weg in der Kurve, da konnte man dann so 50, 100 Meter fahren. Das war meistens geschottert und das ging dann steil hoch. Da konnte man dann abfahren und die Bremsen abkühlen lassen. Ich glaube, genau darum geht's. Dass Gott uns solche Möglichkeiten anbietet. Wir müssen nicht stracks in die Sünde runterfahren. Wir müssen nicht stracks dahin, wo wir verloren gehen oder wo wir einfach fallen. Es gibt Möglichkeiten, herauszukommen. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, wenn er vor einer Sache steht, wo er weiß, es ist nicht richtig, wenn ich das mache. Und dann kommt der Heilige Geist und dann hörst du etwas und hörst und hörst. Manchmal ist es ein Lied, manchmal ein Bibelvers und du hörst und hörst. Das kann man auch übergehen und dann fällt man. Ja, das weiß ich, aber man kann auch darauf hören. Das ist ganz interessant. Gott, steht hier, macht uns nicht fertig. Er lässt diese Dinge zu, damit wir durch sie wachsen. Damit wir lernen, ihm ganz zu vertrauen. Aber er überfordert uns nicht. Er gibt uns nicht mehr zu tragen, als wir tragen können. Das ist das Versprechen und das gibt uns Kraft zum Durchhalten in den schweren Stunden unseres Lebens. Und am Ende, ja, am Ende hilft er uns auch durch und wir dürfen dann auch übergehen in sein Reich. Das war eine wunderschöne Formulierung bei der Beerdigung, die dafür gebraucht wurde. Jetzt ist er übergegangen in Gottes Reich. Die Bitte der Vertrauenden, obwohl sie darauf vertrauen, dass Gott sie beschützt, beten sie um seine Hilfe. Herr, tu wohl denen, die frommen Herzens sind. Das ist eine sehr schöne Kombination. Vertrauen und die dringende Bitte. Die Pilger haben Gott gebeten, an sie zu denken. Er soll ihnen Gutes tun. Und so wird ja auch sichtbar, dass der Herr Gott ist und regiert. In diesem Gegensatz von Erlösung und Gericht, der hier erwähnt ist. Er erlöst die Guten und Aufrichtigen, das sind dieselben Personen. Die Übeltäter, das sind Abtrünnige, die abweichen auf krumme Wege. Das sind Wege, die sich winden, die wegführen vom rechten Weg. Ich denke, dass wir heute auch so beten dürfen. Herr, tu uns wohl, denn wir vertrauen dir. Ja, Herr, wir haben unsere ganze Hoffnung in dich gesetzt. Hilf uns, tu uns Gutes. Lass uns deine Güte und Treue erleben. Wer so betet, wird ja dann auch erleben, dass Gott ihm Gutes tut. Er wird bewusster darauf achten und dann erzählen können vom Bewahren Gottes, von seiner Hilfe, vom Segen und von den Gebetserhörungen, wie du das eben auch gemacht hast. Das sind ja Gebetserhörungen, auch wenn es erstmal banal oder trivial klingt, aber das sind Gebetserhörungen. Und wenn ich das sage und immer wieder auch mal Leuten mitteile, die vorderhand nichts damit zu tun haben, dann werden sie auch hellhörig werden. Ja, ja, da lebt jemand intensiv. So wie meine Frau immer gebetet hat für den Parkplatz. Ne? Als damals hier die Wende war, da kriegt man ja gar keinen Parkplatz mehr. War ja alles zugeparkt von Trabis. Und dann hat sie gebetet immer für einen Parkplatz. Und das haben die Kinder mitbekommen damals. Und dann haben sie gesagt, Mama, hast du schon gebetet? Oder sie haben gesagt, wenn sie einen Parkplatz fand, ich habe dafür gebetet. Und das wünsche ich mir so sehr für mich persönlich und auch für uns als Gemeinde, dass wir das erleben und davon erzählen können. Wie Gott uns hilft als Gemeinde und persönlich und segnet und bewahrt und unsere Gebete erhört. Aber eins ist klar und deutlich, es muss bei uns anfangen, bei jedem Einzelnen. Wenn wir das selbst nicht erleben und nicht offen sind dafür, dann können wir es auch nicht in der Gemeinde erwarten. Wir sollten so mit Jesus leben, dass wir ihn erleben, seinen Segen, sein Bewahren, seine Hilfe. Ja, ja, auch seine Proben, seine Tests mit uns. Die Versuchung, die Anfechtung, und das wäre ja auch etwas, wenn wir davon auch hören. Ich stehe in einer Anfechtung oder ich stand, ist immer besser, wenn man sagt, ich stand in einer Anfechtung, bin jetzt wieder draußen, das und das habe ich erlebt. Aber manchmal vielleicht auch, ich stehe in einer Anfechtung, könnt ihr für mich beten? Und auch um die anderen, die Gottlosen, die hier erwähnt werden, kümmert sich Gott. Wir wollen doch, dass sie auch Jesus finden, oder? Auch wenn sie uns manchmal schwer zu schaffen machen. Sollte uns das auszeichnen, dass wir ihnen das Beste wünschen. Und das Beste ist, dass sie Jesus finden. Herr, tu uns Gutes. Herr, lass uns deine Nähe und Hilfe gerade jetzt erfahren, gerade jetzt, wo wir uns elend und schwach fühlen, wo wir einsam, alleine, krank und verzweifelt sind. Erfreue uns mit deiner Hilfe. Tue uns Gutes. Und schließlich das Ergebnis des Vertrauens. Was ist das Ergebnis des Vertrauens? Frieden. Friede über Israel. Das konnten sich die Pilger zurufen. Diesen Segen Gottes haben sie erfahren und sie haben ihn weitergegeben. Aber dieser Friede liegt nur auf denen, die ihm vertrauen. Das sind die, die Gottes Frieden erhalten. Diesen Frieden Gottes rufen wir uns ja auch immer wieder zu. Er ist etwas ganz Besonderes. Gott schenkt ihn denen, die ihm vertrauen. Und dann sieht man auch diesen Frieden Gottes an ihnen. Er regiert dann in ihren Herzen. Er ist höher als alle Vernunft, das heißt als aller menschlicher Verstand. Er bewahrt Herz und Sinne. Er macht, dass wir in Jesus Christus ganz ruhig und getrost sein können, dass wir uns in Jesus aufgehoben wissen, dass wir spüren, der Heilige Geist ist da, ist in uns, auch wenn uns Schweres widerfährt, auch wenn wir nicht mehr weiter wissen, auch wenn wir einsam und alleine sind und vielleicht depressiv sind und darunter leiden, wenn wir uns bereit machen müssen für den letzten Weg auf dieser Erde. Gerade dann, so habe ich es am Freitag wieder gehört, wird der Friede Gottes zu einer alles übersteigenden und überwältigenden Erfahrung. Ich wünsche uns allen dieses Vertrauen auf unseren lebendigen Herrn Jesus Christus. Vertrauen, das eindeutige Aussagen machen kann über unseren Glauben. Ich glaube, ich habe gebetet und deswegen habe ich das erlebt. Das kann man auch mal anderen sagen. Vertrauen, das sich in Bildern ausdrückt, die beschreiben, wie schön es ist, Jesus zu vertrauen. Vertrauen, das die biblischen Verheißungen glauben und in Anspruch nehmen kann. Vertrauen, dass Gott wie einen guten Vater um Hilfe und gute Gaben bitten kann. Und schließlich ein Vertrauen, das das Ergebnis des Vertrauens erfährt, nämlich diesen tiefen, alles übersteigenden Frieden Gottes. Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes.